Es ist schön, wenn ich hier bin, hier sein darf, weil viele Gesichter kenne ich schon. Das ist einfach auch angenehm. Es ist schön, Leute dann wieder zu treffen, die man schon kennt. Und ich bin auch froh, dass ich mal dieses neue Gebäude sehen darf und mal erleben darf. Und als wir jetzt so Lobpreislieder gesungen haben, dann, wenn man so in der Versammlung ist, dann merkt man, es hat ja so ein bisschen noch diesen Kathedralencharakter. Ja, also im positiven Sinne. Man hört ganz viele Stimmen so aus der Versammlung. Das wird, wenn der Teppich drin ist, wird das viel weniger sein. Man hört dann viel mehr von vorne. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Also ich finde das schön, wenn die Stimmen so zusammenklingen, wenn die so auch der eine oder andere, vielleicht irgendeine zweite, dritte, was weiß ich, Stimme, das ist schön. Aber das wird sicherlich viel weniger werden. Aber ich finde es sehr schön. Es ist sehr hell, sehr ja, so weit, es öffnet so den Raum und das ist auch das, was mir heute auf dem Herzen liegt, den Raum zu öffnen. Und zwar, wenn wir so im Lobpreis gemeinsam singen, wenn wir uns so zu Gott ausrichten und vielleicht auch, wenn wir dann wieder nach Hause gehen und wenn wir so mit Gott unterwegs sind, dann ist vielleicht unser Schwerpunkt auf Gott schauen, auf Jesus schauen, ihn im Blick zu haben und ihm wirklich so unser Herz zu öffnen und sich ihm hinzuwenden. Und das ist wunderbar. Und das ist auch das Allererste. Das ist das, wo Gott uns ruft. Weil diese Initiative, dass wir das überhaupt tun, geht ja sowieso von ihm aus. Er hat uns gerufen. Er hat in unser Herz hineingesprochen, dass wir uns ihm zuwenden. Und das ist ganz wichtig. Und heute kommt, ich nehme es schon mal so ein bisschen vorweg, heute kommt sozusagen der zweite Teil, der zweite Akt. Gott hat uns gesammelt und er will uns senden. Und ich will mal dieses Motto, dieses Schlagwort so in den Raum stellen. Weißt du, ist dir bewusst, welche Vollmacht Jesus dir gibt oder geben will? Ich dachte gerade so im Zusammenhang auch mit dem Gebet für die Enkelin. Wenn wir beten, empfangen wir Vollmacht, und Jesus definiert das ja auch, sagt, und Kranke zu heilen. Also verstehen wir im Gebet, dass das eigentlich nur die Verbindung herstellen soll dazu, nicht, dass Gott souverän etwas tut, das tut er sowieso. Ich sag mal, dafür braucht er uns nicht. Aber er will uns ja Vollmacht geben, dass wir in seinem Namen Dinge tun, die wir nicht tun können. Aus ihm ist immer die Quelle. Aber dass wir wirklich dieses Bewusstsein entwickeln und auch diese Lebensart, diesen Lebensstil, dass wir wirklich in Vollmacht als Christen unterwegs sind. Das war mir so auf dem Herzen, irgendwie das so mal vorne dran zu stellen. Darum soll es heute gehen, dass wir aus der Begegnung mit Jesus, aus der Nähe Jesu, dass wir wirklich verstehen, er will das, er tut das, er schenkt uns das und will uns damit ausrüsten, damit wir gehen können. Hier zu meinem Outfit, es ist einfach so, dass ich bin sonst nicht so der Zugeknöpfte. Vielleicht liegt es daran, dass ich ein bisschen aufgeregt bin, wenn ich hier zum ersten Mal in der neuen Halle und so, ne, vor so vielen Leuten, macht euch nichts draus, das hat sonst gar keine Bedeutung. Jetzt ist mir schön warm. Okay, ich habe die Predigt genannt nach einem Ausspruch im Buch Richter, Kapitel 6. Habe ich dich nicht gesandt, sagt Gott zu Gideon. Habe ich dich nicht gesandt. Und dieses habe ich dich nicht gesandt, das treffen wir an ganz vielen Stellen, im 2. Mose, im 1. Samuel und so weiter. Immer das, was ich vorausgeschickt habe. Du hast mich kennengelernt, Gideon, aber wenn ich dich sende, dann geh. Allgemein gesprochen, welchen Bezug hat dieses Thema jetzt zu unserem Hier und Heute? Möchte ich sagen, die Frage in den Raum stellen, Gemeinde Jesu in Deutschland. Was ist heute deine Berufung? Und gerade so in der aktuellen Situation, Markus hat es angesprochen, klar, das Erste, was wir sehen, was wir wahrnehmen in den Nachrichten und auch vielleicht persönlich, ist wirklich eine Flut von Flüchtlingen. Aber das ist ja nur der Unterschied, wie wir sehen, den wir jetzt wahrnehmen. Das, was es in kurzer Zeit einfach heißen wird, ist, unsere Gesellschaft verändert sich massiv. Und man wird dann gar nicht mehr so sehr von Flüchtlingen reden, sondern man wird einfach davon reden oder reden müssen, unsere Gesellschaft verändert sich. Die Zusammensetzung unserer Gesellschaft verändert sich. Zumindest würde ich das als einen guten Ansatz erachten, das so zu betrachten und nicht immer nur auf die Flüchtlinge zu gucken. Zumal dann häufig die Diskussion auch startet, ja, sind das wirklich Flüchtlinge, sind das echte, sind das unechte? Ja? Tatsache ist, diese gesellschaftliche Veränderung, sie wird eine riesige oder ist schon eine riesige Herausforderung. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und die Frage, die sich jeder selber stellen darf, was ist meine Wahrnehmung, wenn ich die Nachrichten anschalte, wenn ich höre, was da gewesen ist und wenn ich höre, dass schon wieder Zehntausende kommen. Was ist meine Wahrnehmung? Wie nehme ich das wahr? Was tut das in mir? Welches Reaktionsmuster fängt da jetzt an abzulaufen und bestimmt mein Denken und mein Verhalten? Ist es nicht so, dass wir häufig, ja, und richtigerweise beten, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also er hat den Überblick, das kann man schon mal festhalten, egal wie sich unsere Gesellschaft verändert. Ob die Flüchtlinge zu Recht hier in unser Land hineinkommen oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Er hat den Überblick. Er regiert. In all dem. Das ist mal das Erste. Aber wir beten ja auch, dein Wille geschehe. Und was hören wir an der Stelle? Dein Wille geschehe. Was hast du damit vor? Was ist dein Wille da drin? Und entspricht unsere Reaktion dem, was Gottes Wille ist? Oder dem, was die Angst ist? Die Befürchtung, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, unsere Frauen können nicht mehr alleine über die Straße gehen, die nehmen uns alles Mögliche weg, die wollen nur, ne, die wollen nur nehmen und ich will das gar nicht alles aufzählen. Viele Ängste, viele Befürchtungen, viele Dinge, die sind real, die sind da. Und wie ist unser Reaktionsmuster, wie ist unsere Reaktion? Im Sinne, dein Reich komme, du bist der Herr über all diese Dinge und dein Wille soll geschehen. Das, was im Himmel schon da ist, das soll hier passieren. Lass uns mal ein bisschen zurückschauen, auch auf unsere Geschichte. Wir sind ja keine militärische Großmacht, so wie USA, wie Russland oder China. Und die Entwaffnung nach dem Zweiten Weltkrieg hat uns quasi gezwungen, auf unsere Fähigkeiten uns zu besinnen und sie sind zu unseren Stärken geworden. Also ganz historisch betrachtet. Ja? Deutschland hat angefangen aufzubauen, zu ordnen, mit Fleiß Dinge hervorzubringen, durch Zuverlässigkeit, Wertigkeit, Made in Germany, ist zu einem Qualitätssiegel geworden. Zielstrebigkeit. All das hat uns in Europa zur Nummer eins gemacht und einem der wichtigsten internationalen Gesprächspartner. Das heißt, wir haben noch mit unseren Stärken 70 Jahre Frieden erlebt, Versöhnung mit den Kriegsgegnern. Wir haben Wiedervereinigung, wir haben Wohlstand. Nach zwei solchen epochalen, sage ich mal, Ereignissen, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und dann 70 Jahre Frieden und dieser unfassbare Wiederaufbau. Und gerade als es um die Versöhnung auch mit Israel ging, die Juden, die so gelitten haben, haben Adenauer und Erhard die Größe besessen, an diesem hohen Ziel der Versöhnung trotz massivstem Widerstand in der Bevölkerung festzuhalten. Es waren tatsächlich die Führer, die politischen Führer, die das vorangebracht haben, weil das Volk war noch immer irgendwie von seinem schlechten Gewissen geprägt und wollte eigentlich nicht sagen, ja, wir müssen Buße tun, wir müssen bekennen, das, was wir zugelassen haben, war nicht okay und wir dürfen uns auf den Weg der Versöhnung machen. Die Politiker haben es gemacht. Das heißt, wenn wir so ein bisschen zurückschauen, denke ich, können wir lernen, wir brauchen ein gesundes Geschichtsbewusstsein, was alles geworden ist, um die Zeichen der Zeit heute zu erkennen und die Zukunft mit Gott gestalten zu können. Ich glaube, ihr seid sehr gut unterrichtet in der Bibel und wahrscheinlich auch im Alten Testament. Der Hebräer, wie hat der Hebräer die Zukunft betrachtet? Aus dem Rückblick. So quasi mit dem Rücken hat er nach vorne geschaut. Deswegen steht da so oft, ist erwähnt im Alten Testament, Stellen, wo es heißt, und lehrt es eure Kinder, prägt es ihnen ein, erzählt, was gewesen ist, wie ich das Volk aus der Sklaverei herausgeführt habe, wie ich sie über durch das Schilfmeer geführt habe, wie ich sie über den Jordan geführt habe, all diese Dinge. Und diese Wahrnehmung der Geschichte, dieses Bewusstsein der Geschichte, das sollte ihnen verhelfen, weiterzugehen auf diesem Weg. Und in der Zeit des Wiederaufbaus in Deutschland haben sich, wie ich es schon so erwähnt habe, die Tugenden deutscher Politiker und des Volkes in Verbindung mit Gottes Gnade haben sie sich ausgezahlt. Und unser Volk hatte ja schließlich auch einige Jahrhunderte vorher durch Luther den christlichen Glauben reformiert und in all seinen Wirren, so in der Zeit der Aufklärung, auch tatsächlich schon Erweckung erlebt. Auch das sind Elemente, der Aufbau in Deutschland, diese Geschichte Deutschlands, diesen Einfluss, der von Deutschland ausgegangen ist. Und heute, wie froh bin ich, dass man zumindest erkennen kann, dass die Kanzlerin auch selbst eine Fromme ist und das ausspricht und da ab und zu mal daran erinnert, an unsere christlichen Wurzeln. Ich weiß nicht, ob das, also wie viele das so gehört oder mitbekommen haben. Es gab da ein Interview, wo sie geantwortet hat auf die Frage, ja, was sollen wir denn machen, wenn die alle kommen, die Muslime? Ja, da wird Deutschland muslimisch oder wie? Und sie sagt natürlich zu Recht, das hängt maßgeblich davon ab, wie wir damit umgehen. Wenn wir vielleicht das zum Anlass nehmen, auch mal wieder selbst in unsere Bibel zu gucken, hat sie gesagt, oder in die Kirche zu gehen. Ja, also wenn wir unserer Stärken, unserer Wurzeln, unserer Befähigung, unserer Tugenden uns wieder bewusst werden, dann wird das nicht passieren. Das war so ein bisschen der Blick auf unsere Stärken. Und erinnern wir uns auch an Gott, der uns das eben alles geschenkt hat, in seiner Gnade, oder gehören wir zu denen, die aufgeben wollen angesichts dieser Herausforderung oder mit allen Mitteln versuchen, ich will das nicht haben. Ich will diese Herausforderung nicht haben. Schick die irgendwo hin, aber nicht zu uns. Oder lass unsere Gesellschaft einfach wieder homogen sein. Ne? Alles liebe Leute, deutschen Ursprungs und so weiter. Und wenn wir uns wieder diese Geschichte von Gideon angucken, ist die ein bisschen bekannt? So mit den Midianitern? Ich denke schon, ne? Die Bibelarbeit wird ja hier sehr gepflegt. Es war so bei Gideon, der tatsächliche und auch der gefühlte Feind waren diese Midianiter. Man könnte sagen, es ist so beschrieben, sie haben ihnen quasi die Haare vom Kopf gefressen. Ja, sie mussten alles verstecken in Höhlen, damit überhaupt von ihrem Ertrag ein bisschen was übrig geblieben ist. Und es hat auch nicht wirklich geholfen. Und unsere Herausforderung ist diese gesellschaftliche Veränderung. Die Flüchtlinge, die Menschen, die kommen, vor allem jetzt, sie wollen teilhaben an unserer Sicherheit, an unserer Freiheit, an unserem Wohlstand, an dem Ertrag des jahrhundertelangen Ringens um Einigkeit, um Recht, um Freiheit, um, wie die Franzosen sagen, Liberté, Égalité, Fraternité. Das heißt, die Werte der Demokratie, da ist man sich in Europa einigermaßen einig. Damals bei Gideon ging dem Volk Israel der Ertrag der Arbeit verloren. Und sie wandten sich an Gott. Und was machen wir? In der Angst, dass der Ertrag unserer Mühen, des Aufbaus, verloren geht. Und es ist wirklich so, aus vielen Äußerungen klingen unglaubliche Befürchtungen durch. Und diese Äußerungen, die sind ja berechtigt, zunächst mal. Oftmals steht dahinter auch eine tatsächliche, eine echte, totale Überforderung. Auch das war damals bei Gideon und dem Volk Israel der Fall. Es war real und es ist auch heute real. Und viele Fragen sind tatsächlich ja auch noch nicht beantwortet. Es gibt da noch keine Lösungen. Aber die entscheidende Frage ist doch, aus welcher Perspektive nehmen wir diese Probleme wahr und welche Werte leiten unsere Reaktion? Wenn wir nochmal zurückgucken zu Gideon, was waren seine Stärken? Gar keine. Zuerst mal gar keine. Hatte er Mut, aufzustehen, als Gott, als der Engel ihn angesprochen hat? Hatte er Mut? Hat er nicht. Er bekam Mut, aber zunächst hatte er keinen Mut. Wie viele Anläufe hat er gebraucht und Zeichen, damit er endlich in Gang gekommen ist? Ich finde, es ist fast lustig. Also als ich diese Stelle nochmal so gelesen habe, habe ich gedacht, wollte er diesen von Gott gesandten Engel, so mit Ziegenfleisch, mit Brot und noch lecker Fleischbrühe dazu, wollte er sozusagen diesen Engel dazu bewegen, dass er ihn, den Gideon, jetzt mal ermutigt. Er sagte, die Fleischbrühe, die kannst du mal wegkippen und bei dem anderen werde ich dir jetzt zeigen, woher die Vollmacht kommt. Guck's dir an. Und wie war es mit seiner Kraft? Mit seinen Möglichkeiten, mit seiner Befähigung, wie war es damit? Gott sagt einfach, geh hin in deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Geh hin in deiner Kraft und wirke in dieser veränderten Gesellschaft zum Guten. Und dann kommt noch sozusagen als obendrauf, als Frage mit Ausrufezeichen, habe ich dich nicht gesandt? Man könnte es auch so sagen, habe ich dich nicht gesandt? Was alles das dann auch bedeutet. Und was bei Gideon galt, denke ich, gilt auch heute noch. Unsere Stärken, wir haben es so ein bisschen angeschaut, wenn wir das betrachten, unsere Stärken, der Menschen in Deutschland und unsere Kraft, die reichen. Der dritte Punkt, das Wesentliche an der Hinwendung zu Gott, ist dann, wenn es konkret werden soll, das ist doch, dass wir diese Sendung empfangen, dass wir diesen Auftrag, dieses Geh dass wir es empfangen. Und das war auch das Entscheidende, wenn wir in der Bibel zurückblättern, bei Mose, bei Josua. Denn Josua musste ja auch. Sei mutig und stark. Geh über den Jordan. Bei Samuel. Und wie schon angedeutet, das soll so ein bisschen das Zentrum sein von dem Ganzen. Dieses Gehen und wie können wir das schaffen? Was sagt Jesus in Matthäus 10, Kapitel 16, sagt er: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Als er die 12 ausgesandt hat, sagt er: Ich sende euch wie Schafe unter Wölfe. Johannes Kapitel 20 heißt es: Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch. So, man würde heute vielleicht sagen: Macht euch keinen Stress. Wie mit der Vater mich ausgesandt hat, sende ich euch. Und wenn ich euch sende, dann seid ihr von dem Allerhöchsten gesandt, von dem Allerhöchsten ausgestattet, befähigt und bevollmächtigt. Das ist eine Sendung, das ist nicht Mission Impossible, das ist Mission von Jesus. Das ist der entscheidende Unterschied. Das heißt, wenn wir dieses ich sende euch, wenn wir das hören, haben wir dann eine andere Wahl, als zu sagen: Okay, unsere Gesellschaft verändert sich. Wir werden wie Jesus die Menschen sammeln. Könnte es sein, dass Gott uns heute prüfen will, ob wir bereit sind, uns senden zu lassen? Oder, ich mache es jetzt mal ein bisschen flapsig, oder wollen wir lieber in der stillen Ecke anbeten, was gut ist? Das ist völlig richtig. Aber sind wir auch bereit, uns senden zu lassen, damit Menschen das Heil in Christus finden? Könnte es sein, dass Gott uns prüfen will, ob wir den Mut haben, zu unserer Identität zu stehen als Christen und die Menschen willkommen zu heißen im Bewusstsein sowohl unserer menschlichen Fähigkeiten, unserer menschlichen Identität, als auch unserer geistlichen Identität? Gott hat die Menschen gerufen. Ich sage jetzt mal so grob: Mit Abraham fing es an, es ging dann weiter über Mose und so weiter und hat ihnen eine Ordnung gegeben, das Gesetz, zu ihrem Heil. Und Jesus rief seine Jünger, erklärte ihnen ein neues Lebenskonzept, ich spreche da vor allem von der Bergpredigt oder Feldpredigt, wie immer man das nennen will. Er erklärt ihnen ein neues Lebenskonzept, auf das sie gerettet und geheilt würden. Können wir uns das vorstellen, dass Gott das Gleiche durch uns heute tun will? In unserer Gesellschaft, die sich so rasant und so dramatisch verändert? Jetzt müssen wir gerade auf die Uhr gucken. Wie viel? Okay. Ich will mal einen kleinen Durchflug machen, wirklich einen kleinen Überflug über die Bergpredigt, weil die Bergpredigt dieses Konzept ist, was Jesus uns gibt. Das heißt, unsere geistliche Identität, die wir haben. Weil damit hat Jesus seine Verkündigung begonnen im öffentlichen Dienst und das war eben diese Bergpredigt, dieses neue Konzept hat er vorgeschaltet, bevor er seine Jünger ausgesandt hat. Nur mal so, um das nochmal bewusst zu machen. Ich hab diese Verse aus der Bergpredigt, so die wesentlichen aus dem Matthäus Kapitel 5 bis 7, habe ich sie mal in eigene Worte gefasst und nenne sie ein unschlagbar erfolgreiches, praktisches Lebenskonzept. Das Grundmotiv ist ein neuer wirklich radikal auf Gott ausgerichteter Lebensstil. Und zunächst mal steht also diese Beziehung zu Gott und den Menschen steht im Vordergrund. Da heißt es im Kapitel 5, Vers 3, freuen kann sich, also es heißt das nicht, so habe ich es mal ausgedrückt in eigenen Worten, freuen kann sich, wer seine Armut, seine Bedürftigkeit vor Gott eingesteht, seine Unfähigkeit eingesteht, sein Leben zu meistern in einer Weise, die vor Gott Bestand haben könnte. Und er wird mit aller gottgegebenen Kraft ein Leben führen, das für ihn selbst und andere ein Segen ist. Das ist schon mal eine gute Zusage. Freuen kann sich, wer unter der Sünde in der Welt und ihren Folgen leidet und damit zu Gott kommt. Und das ist ja das, was wir auch erleben. Das erleben wir schon vor den Flüchtlingswellen. Das erleben wir, wenn die Gesellschaft mal so richtig durchmischt wird. Das werden wir vielleicht noch mehr erleben, diese Sünde in der Welt. Auch diese Menschenverachtung, und ich glaube, das kann man objektiv feststellen, die Menschenverachtung, die im Islam einfach vorhanden ist. Zumindest äußert es sich häufig so. Der Mensch hat nicht den Wert wie im Christentum. Hat er nicht. Die Frau schon mal gar nicht. Das heißt, wenn wir das sehen, die Sünde in der Welt und ihre Folgen, und es berührt uns und wir gehen damit zu Gott. Ja, und die Folgen der Sünde in der Welt. Letztendlich könnte man sagen, auch die Krankheiten, denen wir begegnen, sind wahrscheinlich in allermeisten Fällen letztendlich eine Folge der Sünde in der Welt. Aber freuen kann sich, der damit zu Gott geht. Das heißt, wenn wir da unterwegs sind und erleben solche Dinge, dass wir nicht meinen, wir müssen das alles tragen, das, was wir da erleben. Wir haben viele Pflegestellen bei uns in Karlsberg, also Familien, die Pflegekinder aufnehmen. Und wir haben ja Villa Familia, die also da auch zusammen im Jugendamt in der Region tätig ist. Was sie erleben bei den Kindern und in den Familien, ist eine Katastrophe. Es ist schlichtweg eine Katastrophe und es braucht genau das, dass wir mit der Sünde in der Welt und dieser Last, die sich auf uns legen kann dadurch, dass wir damit zu Gott gehen. Und dann heißt es, und der das tut, dessen Einfluss und Erfolg wird noch auf dieser Erde und in ewiger Zukunft überreich sein. Könnt das gerne mal nachlesen, wenn ihr das anders im Ohr habt, aber das habe ich daraus gelesen. Vers 5, freuen kann sich, wer auf die Hilfe des Herrn warten kann in jeglicher Bedrängnis. Das ist eine Ausstattung, die wir unbedingt brauchen, weil wir kommen an Grenzen, wir sagen, Herr, ich habe keine Antwort. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Und es wäre schön, wenn auch in der Politik das viel mehr sichtbar würde, dass man erkennt, es ist okay, dass sie das Volk führen, aber aufrichtig zu sagen, wir haben da keine Lösung. Ich habe das einmal gehört und das fand ich sehr ein Ausdruck von Größe, wo unsere Bundeskanzlerin sagte, bei diesem Amok in Winnenden, es gibt da so Momente, da können wir nur noch beten. Ich habe keine Antwort. Obama hat kürzlich im Grunde genommen sich davon schon verabschiedet, lasst uns beten, sondern er sagt, wenn ihr wollt, ihr von der Nationalen Rifle Association, wenn ihr wollt, dass unser Volk weiter bewaffnet bleibt, dann ist der nächste Amok schon vorprogrammiert. Nur damit ihr es wisst, ich verabschiede mich damit. Versteht ihr den Unterschied? Zu sagen, wir haben keine Lösung, aber wir kämpfen für diese Lösung, weil wir wissen, da ist ein Erlöser. Und er hat, selbst wenn wir die Lösung, wenn sie auf sich warten lässt, heißt es im Vers 5, da gibt es einen Trost. Einen Trost des himmlischen Vaters, der alle Herzen und ihre Nöte kennt. Und dieser Trost, auch vom Wort Sinn her, bedeutet, er hat einen aktiven Lösungsplan. Vers 6 heißt es, freuen kann sich, wer sich sehnt nach Gerechtigkeit vor Gott und unter den Menschen. Ich denke, das ist ein sehr passendes Anliegen. Wie kann unsere Gesellschaft, so wie sie jetzt sich entwickelt, gerechter werden? Unter den Menschen und auch im Blick auf Gott. Und dem wird zugesprochen, er wird alles, was er vermisst in diesem Sinne, er wird es im Überfluss erhalten. Das heißt, wenn wir uns darin investieren, dass Gerechtigkeit hergestellt wird in unserem Land, unter den Menschen, dass wirklich Gerechtigkeit hergestellt wird, dann werden wir nicht sozusagen, dann wird uns nichts genommen, sondern es wird überfließen. Es gibt auch Wachstumschancen in diesem Lebenskonzept. Freuen kann sich, wer mit herzlicher Anteilnahme den Bedürfnissen der Menschen begegnet. Das hat mich sehr, eine Schwachstelle bei mir angerührt, weil ich weiß, dass da noch viel Wachstumspotenzial ist. Ich kann noch viel mehr den Bedürfnissen von Menschen begegnen. Und die Verheißung ist, kann sich freuen, weil er selbst Gottes Barmherzigkeit erlebt. Das heißt, er erlebt und genießt die herzliche Zuwendung seines himmlischen Vaters. Das könnte ich auch noch mehr gebrauchen. Vers 8, freuen kann sich, wer zu seinen Sünden und Schwächen steht und dafür immer wieder Vergebung und Versöhnung in Anspruch nimmt, denn ein solcher Mensch lebt authentisch, frei, ohne Scham, offen, transparent, weil er weiß, dass er vor dem Angesicht Gottes bestehen kann. Und deswegen braucht er auch vor den Menschen nichts zu verbergen. Wenn ich nichts zu verlieren habe, dann kann ich die Taschen aufmachen. Freuen kann sich, Vers 9, wer danach trachtet, Menschen zu innerem Frieden zu verhelfen, weil er den Frieden Gottes in sich trägt. Also wenn wir mit Situationen zu tun haben, wo Unfriede herrscht und in der Vollmacht Jesu hingehen und versuchen, für Frieden zu wirken, zu arbeiten, dann nimmt auch der Friede Gottes in uns zu. Und wir genießen den tiefen Frieden und diese kraftspendende Bestätigung eines geliebten Kindes des Allerhöchsten. Freuen kann sich, letzter Vers 10, wer die Größe hat, zu diesem Lebensstil zu stehen, trotz Widerspruch, Anfeindung und Spott. Zu diesem Lebenskonzept ist eben anders zu tun, als die, die schreien und protestieren und, was weiß ich, die Messer ziehen, keine Ahnung, ausgrenzen, ghettoisieren. Der Gründer der Heilsarmee, habe ich mal eine schöne Geschichte gehört, soll bei einer öffentlichen Kundgebung aufgetreten sein und da hat irgendjemand, warum auch immer, hat so auf seine Jacke hingespuckt. Und da kam so einer seiner Helfer und wollte das mal schnell wegmachen. Dann sagt er, nee, das ist wie ein Orden. Das habe ich für Jesus getan. Und wenn jemand daran Anstoß nimmt, dann weiß ich, Jesus ist hier. Weil er hat es gesagt. Er hat es gesagt. Wenn sie euch spotten, wenn sie euch verfeinden, anfeinden. Was will ich damit sagen? Ein paar deutliche Schlaglichter auf eine Gesellschaft mit einer Willkommenskultur, die nicht überrollt werden kann, wie manche befürchten, sondern im Gegenteil Menschen gewinnt für ein Miteinander, das gute Früchte trägt. Ich will gar nicht von diesen ökonomischen Überlegungen denken, die auch immer wieder auftauchen, beispielsweise, ja, wenn Deutschland sowieso keinen Zustrom an Menschen erfährt, dann werden wir spätestens in 10 Jahren Riesenprobleme haben, weil uns die jungen Leute fehlen und wir sozusagen den alten Überbau nicht mehr bezahlen können. Also davon will ich gar nicht reden, sondern von einem Miteinander, das gute Früchte trägt, wie immer das aussieht. Und einen ganz starken Ausspruch, finde ich, ist der, wo Jesus zu diesen Menschen sagt, die danach leben, er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Salz der Erde. Kennt jemand den Film Salz der Erde von Wim Wenders? Sehr schöner Film, gibt es auch auf Blu-ray und DVD. Von einem Fotografen, der, man könnte fast sagen, so Menschheitsgeschichte, schöne, aber auch dramatische, in Bildern festgehalten hat. Gigantisch gut. Schwarz-weiß, nur schwarz-weiß. Und im Vorspann sagt Wim Wenders, der mit diesem Brasilianer den Film gemacht hat, sagt er, oder erläutert er so, ja, also stellt den Fotografen vor und sagt, naja, es ist halt viel, er hat die Menschen beobachtet, er hat sie wahrgenommen, er hat sie gesehen, in der Art, wie sie leben, auf der einen Seite, wie sie Zerstörung bringen, die Menschen, auf der anderen Seite aber auch, wie sie Gutes hervorbringen. Ne? Und er sagt einfach so pauschal, es ist sozusagen ein Hommage an den Menschen. Und dann, weil er ist ja schließlich das Salz der Erde, man muss sich dann innerlich doch widersprechen, weil ich sage, der Mensch an sich, der in der gefallenen Schöpfung, ist nicht das Salz der Erde, leider nicht. Aber der Mensch, der im guten Geist Gottes lebt und wirkt und sich senden lässt, der kann Salz sein. Ihr seid das Salz der Erde. Das ist der erste Aspekt. Und was bedeutet es, da gibt es ja überhaupt auch über diese Bergpredigt und über das Salz der Erde, also Bonhoeffer hat da einen Kommentar dazu geschrieben. Salz der Erde bedeutet praktisch, dass die Kraft Gottes, des Schöpfers in dieser Gemeinschaft, die aus seinem Geist heraus lebt und wirkt, dass die Kraft Gottes wirksam ist. Das will das ausdrücken, das Salz der Erde. Nichts weniger, denn das Salz ist das Symbol für die lebenserhaltende Kraft Gottes, die Heilung bringt. Deswegen haben sie im Alten Testament die Säuglinge so in Salz eingerieben, zur Heilung, zur Bewahrung, zum Schutz, all diese Dinge. Das ist das Symbol vom Salz. Das Interessante ist, in Matthäus Kapitel 7, praktisch so am Ende dieser Feldpredigt, 28, 29, da heißt es, die Menschen waren überwältigt von diesem Leben, von diesem Konzept, was Jesus vorgestellt hat. Die waren überwältigt. Und es heißt, sie spürten die Vollmacht. Es heißt da, sie nahmen wahr, sie spürten, da ist jemand, der redet in Vollmacht. Der Sohn Gottes. Das heißt, er redet so, als Vollmacht bedeutet ja, er redet so, als würde praktisch Gott direkt zu ihnen sprechen. Und so etwa sagen, ihr seid das Salz der Erde, euch habe ich diese unschlagbare, unvergängliche Botschaft von der Rettung der Menschen anvertraut. Damit, Kapitel 5, Vers 16, damit die Menschen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das heißt, in dem Moment, wo Jesus dieses Konzept anbietet, erklärt, lehrt, ist sozusagen der Erfolg, er spricht ihn aus. Es wird gute Werke geben und der Vater im Himmel wird gepriesen werden dadurch. Ich glaube, jetzt muss ich es ein bisschen zügiger machen, gell? Um 12 ist normalerweise Schluss? Okay. Das ist die Ausstattung. Das heißt, Nicht die menschliche Leistung, sondern die Kraft des Wortes Gottes hat damals in den Menschen gewirkt. Und zwar waren das Menschen so wie wir heute. Und deswegen kann die Kraft des Wortes Gottes, dieser Botschaft, genauso auch heute, seine Wirkung entfalten, wenn wir diesen Lebensstil, dieser Berglehre, wenn wir diese Befähigung, die da drin liegt, wenn wir sie für uns in Anspruch nehmen. Und in dieser Befähigung, es ist wie mit der Liebe. Die Liebe Gottes ist uns gegeben, damit wir sie weitergeben. Diese Befähigung ist gegeben, damit wir sie anwenden, damit wir sie zur Wirkung bringen. Daher ist Befähigung und Sendung ist eigentlich, es sind die zwei Seiten derselben Medaille. Wenn wir, nur mal so als Hinweis, wenn wir dann im Kapitel 10 von Matthäus, wenn wir dann gucken, bei der Aussendung der 12, was Jesus denen dann alles so sagt. Ich nenne nur mal so ein paar Schlagworte. Vollmacht über unreine Geister. Vollmacht, die von denen ausgeübt wird, die diesen Geistern begegnen. Ja? Nämlich Vollmacht, sie auszutreiben. Kleiner Einschub zum Verständnis. Jesus sagt dann im Vers 6, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Hängt damit zusammen, dass Jesus, der Auftrag Jesus zunächst mal in den Evangelien so beschrieben wird, und das war ja auch so, es war zunächst mal nur der Auftrag, sein Volk zu sammeln, das jüdische Volk, nicht die Welt zu retten. Der Auftrag Jesu war zunächst mal begrenzt auf das Volk Israel. Erst durch die Apostel und das, was in der Apostelgeschichte wir dann lesen, da ging es in die Welt hinaus. Was nicht heißt, dass das, was Jesus sagt, im Blick auf sein Volk, um es zu sammeln, um es wieder zu Gott zu führen, dass das nicht jetzt heute auch für die neutestamentliche Gemeinde gilt. Vollmacht, heilt Kranke, weckt Tote auf, steht da, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus und das alles ohne Vorsorge, ohne Geld in der Tasche, denn ihr werdet versorgt sein, heißt im Grunde, denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Und wenn sie euch nicht aufnehmen, das ist auch wichtig, wir können nicht jeden, ich sage jetzt mal platt, zu seinem Glück zwingen, das können wir nicht, das müssen wir auch nicht. Wir können auch niemanden erlösen aus seinen Süchten, aus seinen Gefangenheiten, aus seinem Jähzorn, aus seiner Gewaltbereitschaft. Wir können ihn nicht erlösen, aber wir können das tun, eben wozu Gott uns sendet und wozu er uns den Auftrag gibt. Aber wenn sie uns nicht aufnehmen, dann sagt er, geht hinaus, schüttelt den Staub ab. Das ist ganz wichtig, das ist ganz wichtig. Ich habe das Beispiel schon genannt, zum Beispiel, wenn man so im sozialen Bereich Kinder, also Familien, wie sagt man, Familienarbeit, wenn man in das Elend hineinguckt, aber wenn die Familien, wenn die nicht mitmachen, dann muss man sagen, okay, ab einem bestimmten Punkt geht es nicht mehr, dann muss auch mal ein Pflegekind wieder aus der Familie raus. Wenn es nicht integrierbar ist, muss es wieder raus. Das ist hart, aber er sagt, dann schüttel diesen Staub ab, belaste dich nicht mit dem, was du gar nicht lösen kannst. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Wir sollen auch klug sein, einfältig. Wenn wir zur Rede gestellt werden, keine Angst haben, weil der Geist des Vaters redet, sagt er im Vers 20. Und er sagt auch, ihr werdet gehasst werden, ihr werdet angegriffen werden um meines Namens willen. Wenn sie euch verfolgen, wenn es wirklich dazu kommen sollte, wir müssen nicht den Märtyrertod da sterben oder uns selbst zerreißen, aufopfern. Wenn wirklich der Widerstand uns trifft, dann heißt es hier, dann flieht, dann geht weg. Kennt jemand David Pierce? No Longer Music? War, ist ein ganz mächtiger, wirklich Evangelist im Reich Gottes und hat seine Arbeit angefangen in Amsterdam in den dunkelsten Vierteln bei den Drogenabhängigen, Prostituierten und all sowas. Und sie haben wirklich auf der Bühne in diesen, wie heißt diese Szene, bei den Gruftis, also wirklich ganz übel, total dämonisch. Sie haben das mitgespielt auf der Bühne, haben das in Szene gesetzt und haben aber natürlich mit ihrer eigenen Botschaft, und dann steigt aus diesem Dunkel zum Beispiel, aus so einem Sarg, steigt Jesus empor und steht auf. Also sie haben richtig konfrontiert. Und das hat, sie haben damit Menschen erreicht. Sie haben damit Menschen zur Bekehrung geführt. Sie haben aber auch erlebt, dass, wo sie gemerkt haben, hier geht heute gar nichts. Und dann haben sie gesagt, wir packen mal schnell ein. Die haben nichts Gutes mit uns vor. Dann sind sie raus, da waren aber die Reifen von ihrem Buschen, die waren schon platt. Und sie sagen, ja, dann müssen wir halt auf den Plattenreifen fahren. Ne? Da waren sie froh, dass sie wieder da draußen waren. Also wir müssen uns nicht, ne? Ihr versteht. Da sind so viele gute Dinge drin. Vor allem steht drin, fürchtet euch nur nicht. Fürchtet euch nur nicht. Das steht mehrmals da. Nochmal die Betonung darauf, das wirklich zu verstehen, so wie es in der Bergpredigt ja auch zum Ausdruck kommt. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Da liegt der Gewinn. Da liegen die Lösungen. Wenn wir wirklich sagen, Jesus, ich gebe dir das alles hin. Da kann auch mal die Familie betroffen sein. Da kann auch mal der Partner, die Partnerin betroffen sein. Oder mache ich nicht. Im Gender Mainstreaming, wie würde man sagen, der Partner, die Partnerin. Was ist das Mittelding? Nee, fangen wir gar nicht an. Ein Grundsatz, der wirklich wichtig ist und der das nochmal unterstreicht, ist im letzten Vers, Matthäus 10, Vers 40, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer euch nicht aufnimmt, okay. Das heißt hier, im Positiven jetzt gedacht, wer euch aufnimmt, da wird nochmal diese Bevollmächtigung in der Sendung betont. Wer euch aufnimmt, und das finde ich so spannend, ob man auf die Straße geht, ob man mit Menschen redet, die eine Not haben, ihr kennt das sicherlich alle. Wenn jemand uns aufnimmt als jemand, der ihm helfen will, der ihm eine Botschaft zu bringen hat, wie schön ist es zu erleben, weil es ist, ob der Mensch bekehrt ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle, aber zu spüren, der Heilige Geist wirkt gerade. Das ist wunderbar. Das ist Gegenwart Gottes natürlich auch in der Jüngerschaft, in der Seelsorge, also mit Christen, aber auch nicht, mit Nicht-Christen. Weil das heißt ja auch, der Geist Gottes ist ausgegossen über alles Fleisch. Das heißt, der Geist Gottes ist souverän und er kann auch an dem wirken, der jetzt Jesus noch gar nicht kennt. Und das ist so da kann man regelrecht die Bevollmächtigung spüren, weil der Geist Gottes ist hier, er tut, er wirkt. Und wir dürfen es erleben. Und wenn in der Bergpredigt von dieser Kraft Gottes in uns so die Rede ist, dann würde ich sagen, in den Sendungsworten, die dann im Kapitel 10, 1 bis 40, so aufgelistet sind, im Kapitel 11 am Anfang heißt es sogar Befehle, ja, diese Befehle, dann sind diese Sendungsworte, sprechen sie davon, dass die Gegenwart Gottes dort sein wird, wo er uns hinberuft. Sonst klappt es sowieso nicht. Ich darf mal ganz kurz zusammenfassen zu diesem Thema. Ich fand es also auch sehr schön und sehr bestätigend, als Markus angerufen hat und gesagt, es ist für uns ein Thema. Was ist jetzt im Moment, was können wir tun? Und wir als Gemeinde sind auch im Überlegen. Ne? Ihr habt da jetzt schon im Glauben Schritte getan, habt vergrößert, erweitert. Und wir sind ganz konkret am Überlegen, ist das jetzt der Moment, wo die Vision, die Treffpunkt Leben hat, wo wir sie jetzt anfangen sollen umzusetzen, auch in Räumlichkeiten, Räume schaffen für Menschen, um sie zu erreichen, weil, ich fasse es jetzt mal hier zusammen, weil wir haben als Nachfolger Christi in diesen Herausforderungen die Chance, wirklich nach einem göttlichen Muster zu reagieren. In unserem Verhalten, in unserem Tun und in unserem Denken. Und wir können auch Ängste und Lähmung überwinden. Ich hoffe, dass das, was wir angeschaut haben, dass uns das hilft, Ängste und Lähmung zu überwinden. Und wir können ein Zeugnis für Gottes Hand über Deutschland sein. Wenn die Gemeinde in Deutschland aufsteht, dann wird das wunderbar. Dann wird es viele Herausforderungen zu bewältigen geben, aber es wird richtig gut. Bin ich wirklich davon überzeugt. Wir haben die Chance, ein Zeugnis in der Welt zu sein für Jesus, im Tun, aber auch im mutigen Vertreten unserer Werte. Und das ist ganz wichtig. Und vielleicht ist das überhaupt mal die erste Botschaft. Deutschland oder Christen in Deutschland, werdet euch als Deutsche und als Christen doch einmal bewusst, welche Werte Gott in euch hineingelegt hat und welche Überzeugungen ihr vertretet. Dann tut es auch und handelt danach. Und wir haben die Chance, im Gehorsam Gottes Herrlichkeit zu erleben. Ich darf noch ein paar Verse zum Schluss vorlesen aus dem Psalm 60. Den hat mir heute Morgen meine Tochter so zugeschoben. Und das fand ich sehr passend. Vers 60, dem Chorleiter von David, ein Zeugnis zum Lehren, als er stritt mit den Syrern von Mesopotamien und mit den Syrern von Zoba und Joab, zurückkehrte und Edomiter im Salztal schlug, 12.000 Mann. Da heißt es, Gott, du hast uns verworfen, hast uns zerstreut, du bist zornig gewesen. Stell uns wieder her, du hast das Land erschüttert, hast es zerrissen. Heile seine Risse, denn es wankt. Du hast dein Volk Hartes sehen lassen, mit Taumelwein hast du uns getränkt. Denen, die dich fürchten, hast du ein Signal gegeben, dass sie fliehen vor den Bogen, damit deine Geliebten befreit werden. Hilf durch deine Rechte und erhöre mich. Gott hat geredet in seinem Heiligtum. Frohlocken will ich, sichem verteilen und das Tal Sukkot ausmessen. Vers 12. Hast du Gott uns nicht verworfen? Du ziehst nicht aus, o Gott, mit unseren Heeren. Schaffe uns Hilfe vor dem Bedränger. Menschenhilfe ist ja wertlos. Jetzt kommt der Schlusssatz. Mit Gott werden wir mächtige Taten tun. Und er wird unsere Bedränger zertreten. Amen.